Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen, danke schön für die Antwort. Das macht es mir auch leichter zum Start. Ich habe es genossen, mit euch gemeinsam zu singen. Und ich danke euch sehr für die Flexibilität, Jackie und Helen. Die beiden haben gestern Abend das erste Mal geprobt. Diese Zeit bringt es mit sich, dass wir ein bisschen ausgedünnt sind. Aber das war ein toller Einstieg, vielen Dank dafür. Ich möchte uns nochmal zu Beginn den letzten Vers, den wir gerade gesungen haben, vorlesen, damit er nicht so an uns vorbeirauscht. Wir haben gesungen, du liebst übernatürlich, du bist gütig und bist für mich. Ich vertraue dir, denn du lügst nicht. Ich traue dir alles zu. Wem ist was aufgefallen? Dieses Lied haben wir letzten Sonntag schon mal gesungen. Ich weiß nicht, wer von euch da war, vielleicht erinnert ihr euch an den Gottesdienst. Helena hat gepredigt zum Thema Glauben und ich erinnere mich gut, denn ich saß da oben neben der Orgel und als wir dieses Lied gesungen haben und diese Zeilen, guckte ich so aus dem Fenster, wie heute die Sonne schien rein und ich dachte in dem Moment, hey, was haben wir für einen guten Gott? Was ist das Leben doch auch schön? Und es ging weiter, die Sonne schien auch nach dem Gottesdienst, wir sind rausgegangen, es gab Kirchenkaffee, endlich wieder. Wir standen zusammen, wir hatten Gemeinschaft, ich hatte ein richtig gutes Gespräch, ein mutmachendes Gespräch und alles fühlte sich irgendwie ein bisschen fröhlicher und leichter an als noch ein paar Wochen zuvor. Und es war, als wäre schon ein bisschen Ostern mitten in der Passionszeit. Und ich bin guter Hoffnung, dass das heute so weitergeht und dass wir genauso ermutigt heute diesen Gottesdienst verlassen. Vielleicht ist es aber so, dass du heute Morgen hier sitzt und ganz anders empfindest. Vielleicht ist es so, dass du gerade eine schwere Zeit durchmachst. Wenn man in einer Krise steckt, dann kommen einem solche Texte und solche Zeilen vielleicht nicht mehr ganz so leicht über die Lippen, oder? Und wenn so eine Krise dich überfällt und manchmal schleicht sie sich auch langsam an, dann kann es ziemlich wackelig werden im Leben. Und Wahrheiten, die eben noch total klar sind, sind es plötzlich nicht mehr. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier im Gottesdienst und sagst dir, alles, was ich mir wünsche, ist eine Umarmung von Gott. Und dann bin ich froh, dass du heute gekommen bist oder dich im Livestream zugeschaltet hast. Im letzten Jahr, im Januar, war ich in so einer Situation. Was war passiert? Ich will es kurz mit euch teilen. Ich hatte meinen Job gekündigt, weil wir als Familie in eine neue Aufgabe gerufen wurden. Und es war insgesamt eine bisschen ruckelige Zeit, so würde ich mal zusammenfassen. Und dann im Januar sollte es losgehen, endlich. Und ich habe mich ins Auto gesetzt und bin in den Schwarzwald gefahren. Dort gibt es ein Büro unserer Organisation und dort sollte ich eingearbeitet werden. Und ich war so aufgeregt, ja, wie zu meiner Ausbildung 99. Ich kann mich gut erinnern, das muss wohl so sein, wenn man was Neues beginnt. Und dann war es aber doch eine richtig gute erste Woche. Tolle Leute, ich bin nett aufgenommen worden, viele, viele Eindrücke, aber auch das Gefühl, ich fange nochmal ganz, ganz von vorne an. Und dann am Donnerstagnachmittag bin ich ins Auto gestiegen und ich war echt platt. Mann, was war ich K.O. Und ich fahre so los und in mir kriecht so langsam ein Gefühl hoch. Jan David, worauf hast du dich da eingelassen? Ist das nicht doch eine Nummer zu groß für dich? Überschätzt du dich vielleicht mit deinen Fähigkeiten? Und ich fahre so bei Tempo 120, steht hier, aber ich muss gestehen, es war ein bisschen mehr, auf der rechten Spur, auf der Autobahn. Und ich weiß genau, dass ich gebetet habe, ganz nichts Glamouröses. Ich habe gesagt, Jesus, ich brauche so eine Ermutigung von dir, dass du mich da durchträgst und dass du mich mit allem ausstattest, was ich brauche. Und gleichzeitig der Gedanke, schon klar, auf der Autobahn, tristes Wetter, wenn ich jetzt nicht eine richtig gute Predigt anmache, woher soll diese Ermutigung kommen? Und dann fahre ich und gucke aus dem Fenster und dann sehe ich das hier. Ein Schild neben der Autobahn und darauf steht, ich halte dich, Gott. ist Gott nicht cool? Ich war so begeistert in dem Moment. Es hat mich getroffen wie ein Schlag. Da hat extra jemand für mich dieses Schild neben die Autobahn gestellt. Was natürlich Quatsch ist, weil dieses Schild steht da schon länger und es gibt mehrere davon an verschiedenen Autobahnen. Aber in dem Moment hat es sich so angefühlt, als hätte Gott dieses Schild nur für mich da aufgestellt. Für einige wenige von uns ist das heute Morgen schon der wichtigste Satz. Ich halte dich. Ich bin da. Ich gucke nicht weg. Halte diesen Satz in deinem Herzen und nimm ihn mit nach Hause in die Situation, die dich gerade herausfordert. Und uns Übrige möchte ich ermutigen, dass wir uns jetzt nicht zu schnell zurücklehnen. Weil der Text, den wir jetzt miteinander anschauen wollen, wir haben ihn ja schon gehört von Heike, der wird uns ermutigen, Ermutigung weiterzugeben. Wir sollen ermutiger werden, dass wir uns gegenseitig beistehen, auch als Gemeinde. Dass wir uns anschauen, dass wir sagen, hey, ich sehe genau, wie es dir gerade geht, aber gib jetzt nicht auf, bleib dran. Gott hält dich. Und ich glaube, und das ist mir in der Vorbereitung so deutlich geworden, dass dieser Text in dieser Zeit für uns als Gemeinde ein Riesenauftrag ist, aber auch eine Riesenchance. Und deswegen freue ich mich sehr auf das, was wir jetzt miteinander anschauen. Lass uns nochmal zusammen lesen, 2. Korinther, die Verse 3 bis 7. Vielleicht könnt ihr den Text auch anwerfen. Gepriesen sei Gott, der Vater von Jesus Christus, unserem Herrn. Er ist der Ursprung aller Barmherzigkeit und der Gott, der uns tröstet. In allen Schwierigkeiten tröstet er uns, damit wir andere trösten können. Wenn andere Menschen in Schwierigkeiten geraten, können wir ihnen den gleichen Trost spenden, wie Gott ihn uns geschenkt hat. Ihr dürft darauf vertrauen. Je mehr wir für Christus leiden, desto mehr lässt uns Gott durch Christus Trost zuteil werden. Wenn wir also von Kummer und Sorgen niedergedrückt sind, so ist es zu eurem Besten und zu eurer Rettung. Denn Gott spricht uns Mut zu, damit wir euch ermutigen können. Dann könnt ihr geduldig das Gleiche ertragen, das auch wir durchmachen. Denn wir sind sicher, dass ihr zwar leiden müsst, aber auch von Gott getröstet werdet. Starten wir mal mit Vers 3. Es ist so, als würde Paulus auch so ein Schild aufstellen, wie so ein Statement. Und ich habe mich gefragt, warum beginnt Paulus den 2. Korintherbrief mit so einer Beschreibung Gottes? Eine Antwort könnte lauten, relativ simpel, weil Paulus Gott genauso erlebt hat. Und wenn wir die Briefe lesen von Paulus, wenn wir uns mit seinem Leben beschäftigen, dann stellen wir schnell fest, hey, Paulus hatte viele dieser Autobahnerlebnisse mit Gott, wo Gott ihn überrascht hat mit seiner Nähe und seiner Ermutigung. Und Paulus schreibt seine Briefe immer auch als Antwort auf eine bestimmte Situation oder Herausforderung der Gemeinden vor Ort. Und wenn wir uns den Text anschauen, dann schwingt da schon so eine Ahnung mit, so ein Blick in die Zukunft. Hey, ihr Korinther, ihr werdet Gott brauchen und ihr werdet euch gegenseitig brauchen. Ihr werdet es alleine aus eigener Kraft nicht schaffen können. Ja, diese Korinther. Was müssen wir über die Korinther wissen, um diesen Text zu verstehen? Paulus hat ja viele Gemeinden gegründet. Ja, und die Korinther waren nur eine von ihnen, aber sie hatten, und das stellen wir fest, wenn wir die Briefe anschauen, eine Sonderstellung bei Paulus. Korinth war eine Hafenstadt in Griechenland und sie war eine Stadt von Weltruhm. Da ging einiges ab, ehrlich gesagt. Aber das ist nicht das Thema heute. Wichtig für uns ist, Paulus hat 1,5 Jahre in Korinth gelebt. Er hat gelebt bei Aquila und Priscilla, quasi in der WG. Das waren auch Nachfolger. Und der Aquila, der war Zeltmacher, so wie Paulus auch. Und jeden Sabbat ist Paulus in die Synagoge gegangen und hat dort den Juden von Jesus erzählen wollen. Und die Juden, haben die sich gefragt, haben die gesagt, Paulus, das ist spannend, was du uns erzählst. Gut, dass du gekommen bist nach Korinth. Nee, das haben sie nicht gemacht. Wir lesen im Text, dass es Anfeindungen gab und Beschimpfungen. Und ich vermute, das war einer dieser Momente, wo Paulus echt eine Ermutigung brauchte. Warum glaube ich das? Weil Gott in sein Leben gesprochen hat mit einem Traum. Gott spricht zu Paulus nachts Paulus, du brauchst dich nicht zu fürchten, lass dich nicht zum Schweigen bringen, ich selbst bin bei dir. Niemand kann dir etwas anhaben, denn mir gehört ein großes Volk in dieser Stadt. Übersetzt, Paulus, ich habe was vor in Korinth und du bist Teil dieses Plans. Und der Paulus, der schüttelt den Staub von seinen Klamotten, steht da und sagt, okay, wenn die Juden nicht wollen, dann gehe ich zu den Heiden und erzähle den Heiden. Und dann lesen wir, dass sich viele Korinther bekehrten, glaubten und sich taufen ließen. Und Paulus liebt diese Gemeinde in Korinth von ganzem Herzen. Er ist sogar stolz, an vielen Stellen wird das sehr, sehr klar. Und er sagt, ich bin sowas wie euer Papa, euer Vater. Hey, ich habe euch das Evangelium gebracht und ich habe euch zum Glauben geführt. Und gleichzeitig raubt ihm diese Gemeinde, wie auch andere, regelmäßig den Schlaf. Denn kaum ist Paulus weg, laufen die Dinge echt aus dem Ruder. Anders kann man es nicht sagen. Korinth ist so gut gestartet, tolle Leute, so viele geistliche Gaben steht da. Und dann kommt doch sowas wie Rivalität rein und Streit und liebloses Verhalten. Und vor allem Überheblichkeit. Die Korinther glauben es, aus eigener Kraft schaffen zu können. Paulus sagt zu ihnen, ihr sitzt schon auf dem Thron, ihr seid echt, ihr seid die Allerklügsten. Und dann kommt zu allem Überfluss noch Arroganz mit dazu. Dann kommen Apostel, falsche Apostel, die ihre Halbwahrheiten verkünden und die Korinther glauben das auch noch. Und dann gibt es so ein Zwischenfazit von Paulus und das ist echt ernüchternd. 1. Korinther 11 steht, denn es scheint, als würde mehr Schaden angerichtet als Gutes bewirkt, wenn ihr zusammenkommt. Boah. Besser ihr trefft euch nicht, da kommt nichts Gutes bei raus. Überlegt mal, wenn wir das als Gemeinde zu hören bekämen. So, und jetzt bereitet Paulus seinen dritten Besuch vor. Der zweite war übrigens eine Katastrophe. Und Paulus gibt im 2. Korintherbrief Einblick in seine größten Befürchtungen. 2. Korinther 12 steht, denn ich befürchte, dass mir ganz und gar nicht gefallen wird, was ich beim nächsten Mal vorfinden werde. Und dann, Achtung, wird euch nicht gefallen, was ich daraufhin tue. Versetz dich einen Moment in diese Situation von Paulus. Wie hättest du diesen Korintherbrief begonnen? Mit welchen Zeilen? Hey, Paulus hat sich abgekämpft, im wahrsten Sinne des Wortes. Er hat sich nicht geschont. Er hat gearbeitet bis zur Erschöpfung, hat schlaflose Nächte ertragen. Er ist ausgepeitscht worden. Er ist ins Gefängnis geworfen worden, er ist einmal gesteinigt worden, er hat Schiffbrüche überlebt, den ganzen Tag im Wasser getrieben. Paulus sagt, wir sind wie Dreck behandelt worden. Und jetzt beginnt er unseren Predigttext mit gepriesen sei Gott. Hey, wenn es einen Grund gibt, so zu beginnen, dann den, dass Paulus Gott erlebt hat, tatsächlich als barmherzigen Vater, als den Vater, der sich erbarmt, der mitleidet, der nicht wegguckt, der Anteil nimmt und der uns tröstet. In manchen Übersetzungen steht Vater allen Trostes. Das bedeutet, Gott ermutigt auf jede erdenkliche Art und Weise, auch mit Autobahnschildern. Und Gott lässt sich herbeirufen, er eilt zur Hilfe. Mein Sohn Matti, den hole ich ab und zu aus dem Kindergarten ab. Und das ist so ein Heißsporn. Da sitzt der hinter mir im Auto, noch so leicht erhitztes Gesicht, leicht angeschwitzte Haare hinten, er fängt sofort an loszureden. Er ist super aufgeregt, weil er hat so viel erlebt mit den Kindern da im Kindergarten. Und es gibt eine Besonderheit bei Matti, die ich so noch nie erlebt habe bei meinen anderen Kindern. Wenn er mir erzählt von den Kindern im Kindergarten, gebrauchte immer den Vornamen und den Nachnamen und er erwähnt eine Charaktereigenschaft, die irgendwie prägnant war an dem Tag. Ja, das klingt dann ungefähr so. Ich versuche das mal nachzumachen. Papa, Papa, der Leon Winterstein, der wilde Anführer von der Jungsbande, der hat die Mädchen geärgert ganz doll. Wow. Und Papa, Papa, die Mia Schumann, die so schnell laufen kann, die war heute nicht da. Ich finde, es klingt verrückt für einen Vierjährigen. Und ich habe dann zu Matti gesagt, Matti, du kennst von allen Kindern den vollen Namen. Und Matti antwortet, ja klar, Papa, sonst weißt du ja nicht genau, wer das ist. Ah, keine Verwechslung möglich. Das ist ihm extrem wichtig, dass es keine Verwechslung gibt. Und ich glaube, so ist es bei Paulus auch. Gott hat viele Namen, wenn wir die Bibel aufschlagen. Es gibt hunderte und mehr wahrscheinlich. Ich habe sie nicht gezählt. Aber Paulus ist es hier und heute wichtig, dass wir uns an diesen Namen Gottes erinnern. Wir gehen mal weiter im Text. Vers 4. In allen Schwierigkeiten tröstet er uns, damit wir andere trösten können. Wenn andere Menschen in Schwierigkeiten geraten, können wir ihnen den gleichen Trost spenden, wie Gott ihn uns geschenkt hat. Warum hat Paulus eigentlich nicht aufgegeben? Habt ihr euch die Frage mal gestellt? Dürfen wir so eine Frage stellen? Ich glaube ganz bestimmt, ich glaube, wir müssen so eine Frage stellen. Weil du und ich, wir sind doch auch Nachfolger, oder? Wir sind doch auch mit einem Auftrag unterwegs, so wie Paulus. Okay, er hat ein ziemlich krasses Bekehrungserlebnis mit Stimme vom Himmel und so, aber selbst das teilen ja manche von uns. Denk doch nicht, dass Gott nicht auch mit dir Geschichte schreiben möchte. Und Paulus war kein abgehobener Superheld, das ist kein Comic oder so, was wir hier lesen, das ist Realität. Paulus hatte Ängste. Es ist wichtig für uns, von Paulus zu lernen. Und deswegen lass uns mal genau hinschauen, wie Paulus Gottes Trost ganz konkret erlebt hat. 2. Korinther, Kapitel 7, die Verse 5 bis 7. Hört mal genau hin. Seit unserer Ankunft in Mazedonien kamen wir nicht mehr zur Ruhe. Von allen Seiten wurden wir bedrängt. Äußerlich gab es Streitereien und innerlich plagten uns Ängste. Doch Gott, der die Entmutigten aufrichtet, hat uns durch die Ankunft von Titus getröstet. Schon seine Anwesenheit war eine Freude, noch mehr aber sein Bericht über die Ermutigung, die er durch euch erfahren hat. Als er mir erzählte, wie sehr ihr euch auf meinen Besuch freut, wie leid euch alles tut, was geschehen ist und mit welcher Treue ihr mich liebt, habe ich mich noch mehr gefreut. Hey, es ist ein Bruder, der zur Gruppe stößt. Titus. Kleine Randbemerkung. Steht da irgendwas davon, dass Titus besonders qualifiziert war? So eine Art Kriseninterventionsteam, Notfallseelsorger oder ähnliches? Ich kann nichts davon erkennen. Aber Titus war ein Freund. Und Titus hatte gute Nachrichten im Gepäck. Der war selber total auferbaut. Ja, er war in Korinth und hat mit eigenen Augen gesehen, was Gott dort möglich gemacht hat. Und er sagt, Paulus, Paulus, guck mal, du kämpfst dich hier ab, ich sehe das. Aber Gott lässt nicht zu, dass das alles kaputt geht. Gott handelt. Was wäre gewesen, wenn Titus nicht gekommen wäre? Ich weiß es nicht. Es steht da nicht. Zum Glück. Ihr kennt diesen Satz vielleicht. Gott kommt spätestens genau rechtzeitig. Titus kommt genau rechtzeitig. Titus kommt genau zur richtigen Zeit. Auch Paulus wird bemerkt haben, du kannst dich nicht an deinen eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen. Genau so, manche probieren es gerade schon. Ja, klar, du kannst dir Mut zureden und es gibt genug Kurse, wo wir sowas lernen, morgens vor dem Spiegel tief einatmen und tschakka, du schaffst es, du bist ein guter Typ, hab nur Mut, du kannst was. Das funktioniert vielleicht anfänglich, bei mir hat es nie funktioniert. Aber ihr Lieben, die Schwierigkeiten, von denen hier die Rede ist, die Paulus beschreibt, da steht in anderen Übersetzungen das Wort Bedrängnis. Das sind Situationen, wo es richtig eng wird. Wie so eine räumliche Enge kannst du dir das vorstellen, wenn du Schwierigkeiten hast, Luft zu bekommen, wo Panik sich Raum macht in deinem Leben. Weißt du, was dann passiert, wenn du in solche Situationen reinschlitterst? Ich habe es vorhin schon gesagt, Dinge, an die du geglaubt hast, fangen an zu wackeln. Wahrheiten, auf die du dich gestellt hast, auf deren Grundlage du vielleicht lebensentscheidende Dinge entschieden und gemacht hast, fangen plötzlich an, unter deinen Füßen wegzubröckeln. Meint Gott ist wirklich gut mit mir? Sieht er eigentlich, wie es mir gerade geht? Die meisten von uns werden schon mal im Flugzeug gesessen haben. Und ihr erinnert euch an diese Situation, bevor der Start losgeht, dann stehen die Stewardessen auf alle paar Meter und dann machen sie dir vor, was alles wichtig ist in Notfallsituationen. achten Sie auf die Sauerstoffmaske, und dann kommt die Sauerstoffmaske runter. Ja, wo finden Sie die Schwimmwesten? Die finden Sie unter dem Sitz. Und dort ist die Notfalltür, falls es mal schwierig wird. Und ich vermute, die allermeisten werden wie ich da sitzen und sagen, ja klar, ist ja nicht so schwer zu sehen, dass das die Notfalltür ist. Ihr Lieben, das Ganze ist so lange klar, wie ihr nicht mit ein paar hundert km/h Richtung Erde rast, vielleicht in der vollgequalmten Kabine. Dann braucht es vielleicht einen Impuls von außen oder eine Ermutigung. Und wenn du dich fragst und mal kurz die Augen zumachst und zurückschaust, die Krisen in deinem Leben, die du so durchgestanden hast bis heute, wie hast du da Gottes Trost erfahren? Wie hat Gott dich ermutigt? Bei mir war es häufig so ein Trost. Jemand aus meiner Familie, ein Freund, jemand aus der Gemeinde, was sich nicht ausschließt. Nicht nur, aber sehr, sehr oft. Und bei Paulus war es ganz genauso. Ich weiß nicht, ob ihr das so klar vor Augen habt. Paulus war ein totaler Beziehungsmensch. Es gibt dieses Kapitel in Römer 16, das ich auch nochmal neu entdeckt habe für mich. Da stehen annähernd 30 Namen drin. Und Paulus nennt diese Namen und schreibt voller Liebe, was er mit diesen Menschen verbindet und was er mit ihnen erlebt hat. Das sind echte Gefährten. Bei denen hat er übernachtet, er hat sie besucht, er hat mit ihnen zusammengearbeitet. Sie haben zusammen gepredigt. Sie haben gemeinsam ihr Leben riskiert, ihren Hals hingehalten, steht da. Sie haben gemeinsam im Gefängnis gesungen. Er hat sie ermutigt und Paulus wurde durch sie ermutigt. Paulus war kein Einzelkämpfer. Und du bist kein Einzelkämpfer. Wir sollen keine Einzelkämpfer sein, das ist kein biblisches Prinzip. Und deshalb, und das ist mir nochmal so neu vor Augen gekommen, deshalb gibt es auch Gemeinde, deshalb gibt es deinen Hauskreis, deine Zweierschaft. Gemeinde heißt Leben teilen, voneinander wissen. Paulus brauchte diese Gemeinschaft. Er brauchte Leute, die sich gegenseitig ermutigt haben, die sich getragen haben und anfeuern. Und wir brauchen diese Leute auch. Und es ist gut, wenn wir uns heute Morgen von Paulus daran nochmal erinnern lassen. Paulus wurde durch Titus ermutigt und die Frage stellt sich, wen ermutigst du? Vielleicht besuchst du jemanden, der im Moment nicht kommen kann. Bringst Grüße mit aus der Gemeinde, so wie Titus das gemacht hat und erzählst, was du heute Morgen erlebt hast. Und ermutigen heißt nicht, und das ist mal ein wichtiger Punkt, dass du das Problem lösen musst, das der andere gerade hat. Hier steht nicht dein Name, hier steht Gott. Ermutigen heißt, daran zu erinnern, an den, der die Möglichkeiten schafft, wo keine Möglichkeiten sind. Ermutigen kann auch bedeuten, dass wir uns miteinander hinsetzen und beten. Dass wir Gott um Hilfe bitten und um Weisheit in einer herausfordernden Situation. So wie die Freunde von Paulus im Gefängnis. Und ermutigen kann ganz konkret auch bedeuten, dass wir teilen, wo wir in unserem Leben Gottes Eingreifen erlebt haben. Da steht dieses schöne Wort können. Hier nicht, aber in dem Text, den ich vorhin gelesen habe. Wir können andere erst ermutigen, weil wir von Gott ermutigt worden sind. Und so ein Zeugnis, dein Zeugnis, hat Kraft. Hat mehr Kraft als manche Predigt. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und sagst, vielleicht habe ich gar kein Zeugnis. Du musst erst mal überlegen, wo du das erlebt hast. Hey, ich möchte dich ermutigen. Zumindest sitzt du nach 2 Jahren Pandemie noch hier in der Kirche. Ja. Wir haben alle diese Zeit miteinander durchgemacht. Viele von uns haben Corona gehabt. Wir alle wissen, wie sich Lockdown anfühlt und diese ganzen Gefühle, die da mitschwingen. Ich bin sicher, dass viele von uns in dieser Zeit mit Gott Erfahrungen gemacht haben, die sie jetzt teilen können, gerade wenn Leute wieder Angst bekommen, weil die Zahlen hochgehen. Aber ihr Lieben, ich möchte auch nicht schweigen heute Morgen, dass es Leid gibt und Notsituationen, wo es echt schwer fällt, angemessene Worte zu finden. Manchmal ist es leichter, wenn sich zwei in den Armen liegen, die den gleichen Schmerz durchgemacht haben. Was es bedeutet, einem Arzt gegenüber zu sitzen und eine lebensbedrohliche Diagnose zu bekommen? Ich weiß es nicht, aber du weißt es vielleicht. Was es heißt, früh einen geliebten Menschen zu verlieren, diesen Schmerz kenne ich nicht, aber du kennst ihn vielleicht. Was es heißt, an den eigenen hohen Idealen zu scheitern und brachial auf die Bretter zu gehen, dazu kann ich was erzählen. Als ich vor 10 Jahren geschieden wurde, da brach für mich eine Welt zusammen. Und ich kann mich besonders an die Scham erinnern, die ich gespürt habe. Ich, Jan David als Christ, mit den höchsten Idealen gestartet. Total Versagen auf der ganzen Linie. Wie soll Gott jemals wieder mit jemandem wie mir irgendetwas anfangen können? Das war die mit Abstand größte Krise meines Lebens. Das waren wirklich dunkle Tage. Das hat mich bis ins Mark erschüttert. Dann sind 2 Dinge passiert. Gott hat mich ermutigt, hat das wahrgemacht. Und ich erinnere mich an einen Abend in der Gemeinde. Da kommt mein Titus zu mir. Mein Titus war ungefähr 60 Jahre alt, hatte graue Haare und war weiblich. Ich kann mich nicht mehr so genau an diese Frau erinnern. Ich weiß nicht mehr, ob ich sie vorher kannte. Aber ich sitze da und da kommt eine Frau und legt mir ihre Hand auf die Schulter. Und sie sagt, Jan David, deine Tränen, die du weinst, die werden zu Perlen werden. Und die Jahre, die die Heuschrecken gefressen haben, die wird Gott dir zurückerstatten. Und ich weiß genau, ich habe das gehört. Ich konnte das in dem Moment nicht verarbeiten, aber ich habe es nicht vergessen. Und Gott hat seine Zusage wahrgemacht, Gott hat mich durchgetragen und Gott hat mich gehalten. Und jetzt, viele Jahre später, kann ich dieses Zeugnis teilen. Und dann passieren Situationen wie diese vor einigen Monaten. Ein junger Mann kommt in mein Büro. Er stolpert mir quasi über die Füße, der wollte gar nicht zu mir. Er hatte noch ein bisschen Zeit, bis er das Gespräch führen konnte, das er eigentlich führen wollte. Und wir reden miteinander. Und ich sage, wer bist du? Erzähl mal deine Geschichte. Und er erzählt mir seine Geschichte und relativ schnell kommt er ins Stocken und berichtet davon, dass er in Trennung lebt. Und ich sehe den Schmerz in seinem Gesicht und bei mir kommen sofort die Gefühle hoch. Ich weiß genau, wie er sich fühlt und die Bilder sind wieder da. Und ich kann ihm sagen, du, ich habe das auch erlebt. Und ich glaube, allein die Tatsache, dass er mit der Geschichte nicht alleine ist, die hat ihn schon getröstet. Hat das mein Erleben irgendwie weniger schmerzhaft gemacht? Nee, bestimmt nicht. Aber Gott hat das nutzen können. Gott arbeitet mit kaputten Leuten. Wusstest du das? Er hat nichts anderes. Wo sind die Menschen in deiner Umgebung, die gerade du mit deiner Geschichte Trost weitergeben kannst? Wir gehen noch ein Stückchen weiter im Text. Paulus fährt fort, Vers 5. Ihr dürft darauf vertrauen, je mehr wir für Christus leiden, desto mehr lässt uns Gott durch Christus Trost zuteil werden. Wenn wir also von Kummer und Sorgen niedergedrückt sind, ist es zu eurem Besten und zu eurer Rettung. Denn Gott spricht uns Mut zu, damit wir euch ermutigen können. Dann könnt ihr geduldig das Gleiche ertragen, das auch wir durchmachen. Denn wir sind sicher, dass ihr zwar leiden müsst, aber auch von Gott getröstet werdet. Jesus nachzufolgen kann bedeuten, Leiden und Schmerzen, Verfolgung und Angst, Krankheit und Verzweiflung zu erleben. Paulus hat das erlebt. Wir lesen das direkt in den nächsten Versen. Heike hat uns das vorhin auch schon geteilt. Paulus sagt, liebe Freunde, ihr sollt wissen, welche Schwierigkeiten wir in der Provinz Asien aushalten mussten. Wir haben wirklich Vernichtendes erlebt, sodass wir schon glaubten, nicht mit dem Leben davon zu kommen. Wir haben Tod ins Gesicht gesehen. Doch auf diese Weise haben wir gelernt, nicht auf uns selbst zu vertrauen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Oh, das ist jetzt so wichtig. Paulus macht klar, wer hier wen hält. Und ich finde es so beruhigend für mich und für uns alle hier heute Morgen. Es sind nicht die übernatürlichen Fähigkeiten von Paulus. Es ist das übernatürliche Eingreifen Gottes. Es sind nicht die übernatürlichen Fähigkeiten von dir, die du haben musst. Es ist das übernatürliche Eingreifen Gottes. Was Paulus sagt, ist, ey, so schwer Kummer und Sorgen auch sein mögen, dich darf das ermutigen, weil umso klarer wird, wer mich hier durchbringt. Und die Konsequenz ist, und das ist das, was er der Gemeinde sagt, lasst euch an meinem Beispiel ermutigen, dahin zu gehen, wo Gott euch hinführt. Ihr dürft euch auf Gottes Kraft und ihr dürft euch auf Gottes Nähe hundertprozentig verlassen. Für viele Christen in anderen Ländern dieser Welt bedeutet Gott nachzufolgen nochmal was ganz anderes, als wir das so kennen. Viele Christen auf dieser Welt müssen sich zu 100% darauf verlassen, dass das stimmt, was Paulus hier sagt und was die Bibel über Gott sagt. Und ich möchte euch jetzt noch ein Zeugnis teilen eines jungen Mannes, einem Buch, es heißt Mein Leben für meine Freunde, vom Ruf Gottes an die gefährlichen Orte dieser Welt. Der Mann heißt Stefan in diesem Buch. Er hat einige Jahre in Afrika gearbeitet, er hat dort eine Sprachschule gegründet. Und dann ist er mit seiner Frau weitergezogen, um einen unerreichten Stamm zu begegnen und dort von Jesus zu erzählen. Und eines Abends im Dezember 2019, er fährt nachts zurück von einem Freund, wird er überfallen und gekidnappt. Er wird drangsaliert, er wird gefoltert, 48 Tage lang, bevor er dann freigelassen wird. Ich lese euch einen kleinen Auszug aus seinem Zeugnis. Ein besonders tiefes Erlebnis hatte ich an dem Abend, als ich von den betrunkenen Entführern geschlagen und gequält wurde. Sie quälten mich immer für einige Zeit und dann machten sie eine Pause, nur um mich daraufhin noch härter zu misshandeln. In einer dieser Pausen kniete ich hoffnungslos auf dem Boden. Mein Körper schmerzte und ich litt Todesangst. Doch mitten in dieser Situation brach aus mir plötzlich Lobpreis hervor. Gott, du bist immer noch total in Kontrolle. Jesus, du bist immer noch Herr und du regierst. Das Ganze war nicht von schönen Gefühlen begleitet oder so, aber ich spürte, wie der Heilige Geist selbst in mir diesen Lobpreis hervorbrachte. Mitten in meinem schwachen Körper und meiner hoffnungslosen Lage auf Jesus zu schauen, ist mir als wunderbarer Moment in Erinnerung geblieben. Im Nachhinein hat diese Zeit mir für die eigene Nachfolge einen totalen Schub gegeben. Jemand hat mir mal gesagt, dass man in Prüfungszeiten entweder bitter oder besser werden kann. Bei mir hat diese Leidenszeit charakterliche Reinigung, neue Besinnung auf das Wesentliche und eine neue Leidenschaft für die Verbreitung des Evangeliums bewirkt. Je mehr Leid, desto mehr Trost, haben wir vorhin gelesen. Und das ist interessant, oder? Statt Abstumpfung und Rückzug, Bewährung und Ausdauer und sogar Wachstum. Und jetzt teilt Stefan sein Zeugnis und ermutigt andere, ebenfalls zu gehen. Ihr Lieben, ich finde diesen Part der Predigt voll herausfordernd, weil mir so klar ist, dass wir hier in Meinersen sitzen und nicht irgendwo in anderen Teilen dieser Welt. Aber ich habe gedacht, ich bringe das jetzt, weil Paulus eine Notwendigkeit gesehen hat, die Korinther darauf hinzuweisen, dass es eine Zeit geben wird, wo das essentiell wird. Möglicherweise kommen Herausforderungen auf auch uns Christen zu, wo es wichtig sein wird, dass wir diese Dinge uns nochmal neu vor Augen geführt haben. Zwei Gedanken zum Abschluss. Ich habe ein Interview gelesen von einem Unfallforscher. Und dieser Unfallforscher sagt Folgendes: Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du einen Unfall baust und 10 Leute stehen drumherum und glotzen. Weil dann hilft nämlich keiner, weil jeder denkt, der andere macht schon was. Besser, wenn man von besser reden könnte, ist es zu verunglücken und nur einer steht daneben, weil der weiß, auf mich kommt es jetzt an. geh du doch heute bitte nicht nach Hause mit dem Gedanken, auf mich kommt es nicht an. Es gibt schon genug andere. Das gilt nicht für diese Gemeinde. Auch hier, glaube ich, ist es wichtig, dass wir aufeinander Acht geben. Und es gilt auch nicht für zu Hause. Wo sind denn Unfälle vielleicht in deiner Nachbarschaft, in deinem Büro, in deiner Uni, wo Menschen in Not sind, die von diesem Trost noch nie etwas gehört haben? Ich würde dich ermutigen, auch an diesem heutigen Sonntag, auch wenn wir nachher auseinandergehen, Gott wirklich zu fragen und darauf zu achten, auch in den nächsten Tagen und Wochen, wo Gott da an euer Herz tippt. Und dann bist du vielleicht unsicher, und ich schließe mich damit ein. Weil wenn du dann konkret in so einer Situation bist, doch die Frage da ist, was mache ich denn jetzt ganz konkret? Ein paar Dinge haben wir schon gehört, ne? Du kannst miteinander beten, du kannst dein Zeugnis teilen. Es gibt auch Beispiele in der Bibel, wo wir einfach beieinander sind und schweigen. Es ist einfach jemand da, der dich in den Arm nimmt. Aber ich möchte dich dazu ermutigen, diese 2 Brote und 3 Fische, die du nur hast, ich auch, Gott hinzuhalten und darauf zu vertrauen, dass er in großer Liebe und Kreativität das total gut gebrauchen kann. Und um euch da ein letztes Beispiel zu geben, lese ich euch aus einem Brief vor, den ich von einer Freundin bekommen habe. Und sie schreibt Folgendes. Vor 2 Wochen ist eins meiner Worst Cases eingetroffen. Ich habe mir Corona eingefangen. Nicht, dass ich vor dem Virus Angst gehabt hätte, aber vor dem Hausarrest. Die erste Woche war ich aber tatsächlich so krank, dass ich mir keine großen Gedanken um Langeweile machen konnte. Um ehrlich zu sein, ging es mir die ersten paar Tage relativ miserabel, aber Gott hat mich ganz toll aufgemuntert. An einem Morgen habe ich mir von Gott eine Linsensuppe mit Möhrchen gewünscht, einfach weil ich Bock drauf hatte. Und das Gefühl hatte, ich brauche mal wieder eine Umarmung von ihm. Abends kam überraschenderweise meine Bewohnerin wieder und wollte mir etwas zu essen kochen. Gewünscht habe ich mir natürlich eine Linsensuppe. Da steht da nicht. Und als sie den Topf auf den Tisch stellte, meinte sie, bitte wundere dich jetzt nicht, aber ich habe Möhrchen reingemacht. Gott ist so cool. Amen.